Kriegsertüchtigung frisst sich mittlerweile so tief und so umfassend in alle Bereiche der Gesellschaft, dass sich zwangsläufig vielerorts Widerstand dagegen entwickelt. So fand Ende Juli in Würzburg eine vierte Gewerkschaftskonferenz für den Frieden statt. Auszüge davon hören Sie in unserer heutigen Sendung und so wollen wir beginnen.
Ein Schmähliedle vom 18. März 25. Damals hat die Ampelregierung die Ausnahmeregelung von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben beschlossen. Und dann mit ein bisschen Rotwein ist dann der Text da entstanden.
Och, ich bin so gern der Friedrich. In meinem Namen findet der Friede sich. Alles, was ich will, ist Frieden, Frieden nur. Das liegt allein an meiner Sauerland-Blackrock-Natur. Ich will Sicherheitslücken schließen, hopp, hopp, hopp. Drum rüste ich jetzt ganz schnell auf im Schweinsgalopp. Was interessiert Natur, Umwelt und Völkerrecht? Was ist an Kriegsertüchtigung wohl schlecht? Für die Bundeswehr. Whatever it takes. Ja, so sing ich das. Buddha oder Panzer oder was? Aber halt, bevor ich es vergesse, da ist noch was. Brücken, Autobahnen, Schienen, Netz und dies und das. Die Räder sollen rollen. Nach Osten ist doch klar, für die Freiheit der seltenen Erden. Ja, das war doch schon mal da. Und ich als Friedrich werd schnell zum Güterich. Gegen linke Sozis, Pazifisten, ja, da keil ich. Sparen, sparen, sparen ist die Devise jetzt. Bei denen, die nichts haben, wird das ganz schnell umgesetzt. Bei denen, die nichts haben, wird das ganz schnell umgesetzt.
Den Einführungsvortrag hielt Inga Solti, Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Arbeiterbewegung und Frieden gehören immer zusammen und dass sie hier in dieser Weise zusammenkommen in diesen Zeiten erscheint mir alles entscheidend. Wir haben die Konferenz mit Kultur begonnen. Die Kultur ist ebenfalls alles entscheidend, denn die Arbeiterbewegung lebt nicht von Inflationsausgleich allein und die Friedensbewegung nicht von Rüstungskontrolle allein. Es geht um Brot, aber es geht eben auch um Rosen. Um Brot und Rosen ging es auch Erich Kästner, Brecht, Klabund und wie sie alle hießen. Und es ist nie ein gutes Zeichen, wenn Texte, Antikriegstexte, aus dem Zeitalter der Katastrophen klingen, als wären sie heute geschrieben oder als wären sie für heute geschrieben. Und ich glaube, die Aufgabe, ich will es mal ein bisschen possierlich formulieren, die Aufgabe besteht darin, wie es ein Offizier der Bundeswehr beim Stabsoffizierslehrgang in der Rosa-Luxemburg-Stiftung mal nannte, die Aufgabe aller der hier, die versammelt sind, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, ist, dass wir überflüssig werden. Und das sagte ein Offizier der Bundeswehr vor der versammelten Mannschaft anderer Offiziere. Das ist im Prinzip das Ziel. Da müssen wir hinkommen, dass wir hier uns gar nicht mehr versammeln müssen, weil Frieden herrscht. Dann wurde die Sauerland-Blackrock-Natur genannt. Aber das Sauerland ist mehr als Friedrich Merz, Müntefering und Karl Schmidt. Ich stehe hier als Vertreter der Sauerland-Rotfront-Natur und ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal ein anderes Bild vom Sauerland haben. Aber während wir darüber streiten mögen, was der Beitrag des Sauerlands zum weltgeschichtlichen Fortschritt ist, so ist der Beitrag Kubas unstrittig. 67 Jahre kriegsverbrecherischer Blockade gegen die kubanische Selbstbestimmung müssen beendet werden. Kuba gehört unsere und gebührt unsere Solidarität im Kampf gegen diese verbrecherische Aggression. Und da sind wir schon beim Thema, nämlich der Frage, warum kommt es eigentlich zu dieser zunehmend aggressiven Politik? Na, das hängt wie immer mit dem Kapitalismus zusammen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass wir uns in einer systemischen Krise des kapitalistischen Systems befinden. Also wir sind in einem geschichtlichen Moment und es ist ein Moment einer großen Krise. Der Kapitalismus ist inhärent krisenhaft, er ist auch inhärent globalisierend und produziert damit immer Konflikte über Staatsgrenzen hinaus. Also er ist ein System, das zur Globalisierung tendiert, aber innerhalb von Nationalstaaten organisiert ist. Das heißt also, die Konkurrenz zwischen Kapital und Arbeit im Inland übersetzt sich auch in die Konkurrenz zwischen den Staaten um Einflussgebiete, um Zugang zu Märkten, um Zugang zu Ressourcen und dergleichen. Das heißt, die Kriegsfrage ist da immer mit eingelagert. Im Kapitalismus unterscheiden wir kleine konjunkturelle von systemischen großen Krisen. Und in der Geschichte des Kapitalismus hat es 4 solcher Krisen gegeben. Die erste war die Great Depression, die große Depression, die auch große Deflation genannt, im 19. Jahrhundert zwischen 1873 und 1895. Die zweite war die Great Depression, die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. Die dritte war die Krise des keynesianisch regulierten fordistischen Kapitalismus in den 70er Jahren. Und seit 2007 befinden wir uns in dieser 4. Systemkrise. Und die Brisanz des historischen Moments sollten wir uns klar machen. Die ersten 2 Krisen mündeten in 2 Weltkriege mit über 100 Millionen Toten. Und die 3. Krise mündete in eine neoliberale Konterrevolution, die all das, was die Arbeiterbewegung und die sozialistischen, antiimperialistischen Bewegungen sich weltweit aufgebaut hatten, hinweggefegt hatten. Also erst wurde die Gewerkschaftsmacht im Westen gebrochen, dann die Macht der nationalen Befreiungsbewegung im Süden, letztlich verdichtet im Völkerschock der US-Notenbankpolitik. Und dann war es auch leicht, das realsozialistische Lager abzuwickeln. Machen wir uns das klar, das ist ein historisch brisanter Moment, in dem es wirklich um alles geht. Der Kapitalismus bleibt sich von seiner Struktur immer gleich, aber er verändert sich durch diese Systemkrisen. Und die Aufgabe, wenn wir fragen, also zerbricht die Weltordnung oder was passiert da eigentlich vor unseren Augen, dann müssen wir uns fragen, wie verändert sich eigentlich der Kapitalismus durch diese Krise hindurch? Denn wir wissen, dass der Kapitalismus mit sehr vielen unterschiedlichen Formen der Kapital-Arbeitsbeziehung, sehr unterschiedlichen Formen auch der Geschlechterbeziehungen und sehr unterschiedlichen Formen auch des Staates, also Staatstypen kompatibel war, auch sehr unterschiedlichen Formen der Weltordnung. Also er war kompatibel mit Kinderarbeiten und der Nichtexistenz eines Normalarbeitstages. Wir entwickeln uns da mit der Abschaffung des 8-Stunden-Tags so langsam wieder dorthin. Ja, aber er war gleichzeitig kompatibel mit Vollbeschäftigungspolitik, organisiert durch den Staat, also über die Geldpolitik. Staatsform. Manche haben gesagt, Kapitalismus und Demokratie sind identisch. Die Frankfurter Schule sagte, nein, also der Spätkapitalismus ist eigentlich faschistisch. Beides hat sich nicht bewahrheitet. Wir kennen beide Formen. Wir kennen einen liberalen und einen autoritären Kapitalismus. Und die Frage ist, wann wird ein Kapitalismus autoritär und wie muss man seine gewerkschaftlichen, friedenspolitischen, allgemeinpolitischen Strategien und Taktiken daran ausrichten? Und das Gleiche gilt dann eben auch für Weltordnung. Der Kapitalismus war mal mit Freihandelsorientierung kompatibel, aber auch mit Protektionismus. Er kannte hegemoniale Friedensordnungen wie die Pax Britannica oder die Pax Americana, kannte aber auch Perioden sehr zugespitzter zwischenimperialistischer Konkurrenz, geopolitischer Konflikte. Das heißt also eine Verschiebung im Verhältnis zwischen Konflikt und Kooperation. Und die zentrale Frage ist, wenn es stimmt, dass wir uns in der 4. Systemkrise des Kapitalismus befinden, was wird hier eigentlich transformiert? Welche Veränderungen erleben wir im Bereich der Kapital-Arbeitsbeziehung, beispielsweise in der Sozialpartnerschaft? Welche Veränderungen erleben wir in Bezug auf den Staatstypen, also auf autoritäre oder liberale bürgerliche Herrschaft? Und welche Veränderungen ergeben sich eigentlich in der Weltordnung? Und wie muss sich die Arbeiterbewegung, die Friedensbewegung darauf einstellen? Weltordnung, die jetzt gerade kriselt, ist die, die die USA nach 1945 geschaffen haben. Sie waren damals die einzige Siegesmacht im Zweiten Weltkrieg, kommandierten 50% des globalen Bruttoinlandsprodukts, schufen die Finanzarchitektur, auch die internationalen Institutionen, die bis heute die Weltordnung prägen, aber nicht die neuen Kräfteverhältnisse in der Weltordnung widerspiegeln. Und trotzdem haben die USA seit 1991 nach dem Ende der Systemkonkurrenz darauf bestanden, diese Weltordnung beizubehalten und sie auch zu verteidigen gegen jeden möglichen Konkurrenten. Die weltgeschichtliche Zäsur ist allerdings, dass wir es mit dem Ende der 500-jährigen nordatlantischen Dominanz in der Welt zu tun haben. Das ist irreversibel. Heißt nicht, dass es nicht Kräfte geben kann, die versuchen, das umzukehren. Aber also die Verschiebung des Zentrums der Weltwirtschaft von Norden und Westen nach Süden und Osten lässt sich nicht aufhalten, es sei denn auf dem Weg des Krieges. Das hat natürlich vor allem mit dem Aufstieg Chinas zu tun, aber der globale Süden dockt an diesen Aufstieg an. Und China repräsentiert tatsächlich einen alternativen Modernisierungsweg, der nicht den liberalen westlichen Vorstellungen folgt. Also Privatisierung, Deregulierung, Handelsliberalisierung als der Weg in die industrielle Moderne. Interessant wird das Ganze, wenn man sich anschaut, wie es China gelungen ist und wie eben der globale Süden da andockt. Im Grunde als erster nicht geopolitisch relevanter Staat, Südkorea hat es auch geschafft, aber eben im Rahmen des 20. Jahrhunderts, also die historische Abhängigkeit und Rückständigkeit zu überwinden. Im Grunde gelingt China heute, was der UdSSR misslungen ist. Nämlich also aus der Abhängigkeit und Rückständigkeit sich zu befreien. Und es lohnt die Frage, ich will sie nur aufwerfen, ich will sie nicht beantworten. Wir haben lange gelernt, über das 20. Jahrhundert als ein kurzes 20. Jahrhundert zu reden. Das also 1914 mit dem Ersten Weltkrieg beginnt, dann mit den Antikriegsrevolutionen, die dann letztlich in die Systemkonkurrenz münden und dann 1991 mit dem Ende der Sowjetunion endet. Es ist aber eine Überlegung wert, ob wir nicht darüber diskutieren müssen, ob wir es mit einem langen, nicht nur 19., sondern einem langen 20. Jahrhundert zu tun haben. Also als ob wir in manchen Momenten uns heute noch im 20. Jahrhundert befinden, nämlich vor dem Hintergrund, dass der Aufstieg Chinas und des globalen Südens doch noch mit den Konflikten, die nach 1911, nach der letzten bürgerlichen Revolution entstanden sind. Was aber auf jeden Fall klar ist, ist, dass die Entwicklung, die Entwestlichung der Welt enorme ökonomische, politische und kulturelle Anpassungsprozesse zur Folge haben wird. Vor allem im Westen. Also hier wird es auch um kulturelles und ideologisches Decline-Management. Der neue Kapitalismus, das ist meine These, aus der Krise, der vierten Systemkrise, in der wir uns befinden, entsteht ein neuer Kapitalismus, den ich postliberalen Kapitalismus nenne. Der Begriff postliberal eignet sich nach meinem Dafürhalten deswegen, weil er sowohl einerseits die Weltordnungsebene in den Blick nehmen kann, also die Verschiebung in der Art und Weise, wie Globalisierung stattgefunden hat. Und nein, es ist keine Deglobalisierung, aber es hat partielle Momente von Deglobalisierung. Und gleichzeitig kann der Begriff postliberal auch die Veränderung der Formen von Staatlichkeit, insbesondere in den westlichen Kapitalismen, in den Blick nehmen. Also die zunehmend postliberaler, autoritärer werden. Postliberal nach außen heißt, wir haben es mit einem neuen Staatskapitalverhältnis zu tun. Das hat sich abgezeichnet seit Beginn der Krise. Der Staat wird immer mehr gefordert, in die wirtschaftlichen Prozesse einzugreifen, immer mehr Ressourcen auch zu mobilisieren, um letzten Endes der Krise entgegenzuwirken. Also der Grund, warum wir einen Gegensatz zwischen Sozialpolitik und Rüstungspolitik bekommen, hat teilweise was mit der Aufrüstung zu tun, hat aber teilweise auch noch was mit den Krisenmanagementsmaßnahmen zu tun. Also die großen Belastungen des Bundeshaushalts, die kommen mit der Rückzahlung der Corona-Fonds. Das wird, also ist eine viel größere Belastung als jetzt die Zinsbelastung, die auch groß ist, von 30 Milliarden im vergangenen Jahr auf 60 Milliarden im übernächsten Jahr. Aber die Corona-Fonds sind 350 Milliarden. Das ist also ein ganz größerer Batzen. Dann kommt das Sondervermögen der Bundeswehr, dann kommt irgendwas, dann die Infrastrukturinvestitionen. Also das heißt, das ist ein Ausdruck auch eines neuen Staatskapitalsverhältnisses. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir im Westen eine blockierte Transformation erlebt haben, also der Versuch, die Elektrifizierung der Wirtschaft nachzuholen, also der grüne Umbau, den Aufbau eines grünen Kapitalismus, bedingt letzten Endes auch den Übergang zur rüstungskeynesianischen Kriegswirtschaft. Also diejenigen Kräfte, die die Aufrüstung schon die ganze Zeit gewollt haben, also es geht um militärische Überlegenheit und diese Pläne reichen weit hinter 2014, die Ukraine-Krise, den Ukraine-Konflikt hinaus. Die waren letzten Endes schon 2012, 2013, war es ein Konsens in den außenpolitischen Eliten in Deutschland, dass man aufrüsten muss und dass man eine größere geopolitische Rolle spielen muss. Also das stand schon fest, aber gleichzeitig steht natürlich die Verschiebung von Mercedes zur Rüstungswirtschaft, von Rheinmetalls Bedeutung im Verhältnis zu Volkswagen, steht natürlich in diesem Kontext. Also hier entsteht etwas Postliberales durch eine neue Amalgamierung von Staat und Kapital. Dann kommt die Schutzzollpolitik dazu. Also es ist ja bemerkenswert, dass China heute der letzte Verteidiger der WTO ist. Also eine Institution, die mal geschaffen worden ist, die Expansion westlicher Konzerne in die Welt zu gewährleisten, wird heute verteidigt aufgrund der chinesischen Überlegenheit, insbesondere natürlich in der Elektromobilität. Also man wollte eigentlich den chinesischen Markt erobern und ist jetzt gezwungen, weil man den chinesischen Markt nicht mehr erobern kann, wenigstens das zu schützen vor chinesischen Eroberungen. Ein drittes Element des postliberalen Kapitalismus nach außen ist, dass wir es zunehmend mit Wirtschaftsnationalismus zu tun haben, der die Regeln des freien Marktes bricht. Also Beispiele wären da, dass der US-Staat den Konzern hinter TikTok gezwungen hat, TikTok an die US-amerikanische Konkurrenz zu verkaufen, zu Schleuderpreisen oder sich eben verbieten zu lassen. Also nach den Regeln des freien Marktes hat die amerikanische Jugend entschieden, wir finden TikTok super, so wie es ist, und der Staat interveniert dann im Namen der nationalen Sicherheit. Das erleben wir bei Rohstoffen, das erleben wir bei Exporten, also von bestimmten Halbleitertechnologien und dergleichen. Also Lieferketten, Handel, Ressourcen werden zu Waffen, werden von Staaten geopolitisch genutzt. Weiteres Beispiel wäre Costco, also Investitionen werden unterbunden im Hamburger Hafen, wenn sie eben von geopolitischen Konkurrenten kommen. Also wenn wir über Imperialismus reden, was auffällig ist, ist, die Imperialismustheorie hat sich in drei Wellen entwickelt. Nach jeder Transformationskrise des Kapitalismus entstand die Notwendigkeit, neu über die Übersetzung von kapitalistischer Politik auf den Weltmarkt nachzudenken. Also entstanden gänzlich neue Imperialismustheorien. Jan Otto Andersen hat deswegen von drei Wellen gesprochen. Wir werden eine vierte Welle bekommen müssen, weil der Kapitalismus sich grundsätzlich ändert und damit aber auch die Verkehrsform des Imperialismus. Was mir scheint, was wir beobachten können als neuen Imperialismus-Typ, ist, dass wir eine unmittelbar militärische Unterfütterung ökonomischer Macht bekommen. Also eine Verschmelzung von Militärmacht und ökonomischen Interessen, die sich dann äußert in einer offenen Gewaltpolitik und vor allem einer neuen Kanonenbootpolitik. Ja, also der Iran-Krieg hat dem American Empire zweifellos geschadet. Das kann man daran sehen, dass Trump auch in der Taiwan-Frage quasi einen Rückzieher machen musste. Aber auf anderen Ebenen ist es eine höchst erfolgreiche imperialistische Politik, insbesondere in Lateinamerika. Mein Beispiel, das ich überzeugender noch finde als Venezuela, sind die Beispiele Grönland und vor allem Panama. In Panama haben die USA einfach mit dem Krieg gedroht, haben gesagt, wir haben dieses Waffenarsenal, wir wollen die Kontrolle über den Panama-Kanal. Erinnert euch, der ist überhaupt erst durch uns geschaffen worden, euer Staat, den gibt es nur wegen unserem Imperialismus. Und wir würden das auch mit Gewalt machen. Und schwache Staaten wie Panama haben dann erkennen müssen, okay, sie können natürlich keinen Krieg gegen die USA gewinnen, keinen Krieg gegen die USA führen. Also haben sie klein beigegeben und geopolitische Konkurrenten einfach aus ihrem Markt rausgeworfen. Also zwei von fünf Häfen des Panama-Kanals wurden an BlackRock direkt übertragen, also von chinesischen Betreibern an BlackRock. 50% der Investitionen Chinas in Panama sind einfach stillgelegt worden. Venezuela, die Politik, damit hat man auch chinesische und russische Investitionen aus der westlichen Hemisphäre herausgedrängt. Also es ist eine Politik, die im Grunde Lateinamerika wieder zum Hinterhof der USA gemacht hat, was es seit Ende der 90er so nicht mehr gewesen ist. Und das ist auch die Grundlage der Aggression gegen Kuba. Und Grönland ist ein ähnliches Beispiel. Auch hier, selbst gegenüber den eigenen Partnern, den europäischen NATO-Staaten, nimmt man die Option Krieg nicht vom Tisch, sagt, wir würden das gegebenenfalls auch kriegerisch lösen und bekommt dann eben an Ressourcenausbeutung, an Militärbasen, geopolitischen Interessen das geliefert, was allein der Besitz von Waffen möglich macht. Also das heißt, in Panama ist nicht ein einziger GI gestorben und nicht ein einziger Dollar ausgegeben worden. Und trotzdem hat man eben also ökonomische Interessen in dieser Weise durchsetzen können. Und ich glaube, wir werden davon mehr sehen. Und dass das auch ein Moment ist der europäischen Aufrüstung. Auch ein Moment ist, warum man die Hyperschallrakete haben will. Also weil das die Waffen sind, mit der man in der Welt eben drohen kann und ökonomische Interessen auch notfalls in dieser Weise durchsetzen kann. Dafür muss man natürlich auch zeigen, dass man gewillt ist, einen Krieg zu führen. Auch wenn der bedeutet, dass er mit extremen Belastungen einhergeht. Und das ist, glaube ich, auch ein Moment, warum man so hartnäckig im Ukraine-Krieg agiert, obwohl dieser Krieg von keiner der beiden Seiten voraussichtlich gewonnen werden kann. Das heißt also, wir erleben im neuen Imperialismus auch die Rückkehr eines neuen autoritären Machtstaats. Und das ist der postliberale Kapitalismus nach innen. Also der Militarismus selbst ist ein Symptom und ein Menetekel des autoritären Staatsumbaus. Also man sollte ja annehmen, wenn wir uns in einem neuen Kalten Krieg befinden, in dem wir die Demokratien sehen und da draußen die Autokratien sind, die uns bedrohen, dass eine Grundsatzentscheidung, also eine Zeitenwende nach dem Motto, Stimmt alles nicht, ist Ideologie, aber wir hätten jetzt die ganze Zeit Geld ausgegeben für sozialen Ausgleich, für gute Löhne im öffentlichen Dienst, für Geschlechtergerechtigkeit, für Klimaschutz und hätten dabei die ganze Zeit die Bundeswehr kaputt gespart. Jetzt müssten wir mehr Geld für die Rüstung ausgeben, dass eine solche Prioritätenverschiebung in einer Gesellschaft breit diskutiert wird, also in den Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Sozialverbänden, in den Schulen, Berufsschulen, in den Hochschulen, in den Ortsverbänden aller Parteien, in der SPD, vom Ortsverein Wanne-Eickel bis hinauf in den Bundestag. Tatsächlich hat keine Diskussion dieser Art stattgefunden, sondern es wurde deklariert und auch die zweite Aufrüstungswelle, also wo man von 2% auf 5% hochgegangen ist, als wäre Russland jetzt um den Faktor 2,5 bedrohlicher geworden und das hätten überall in den europäischen NATO-Staaten Bedarfserhebungen stattgefunden, die zufällig dann zu der Summe 5,0% der gesamten Wirtschaftsleistung für Rüstung gekommen sind. Natürlich sind das Blankoschecks letzten Endes für Rüstungskonzerne, aber diese Aufrüstung auch wurde mit einem bereits abgewählten Parlament durchgesetzt. Und zwar nicht, um ein Waldfeld- und Wiesengesetz zu beschließen, sondern eine Grundgesetzänderung, für die es mit dem neuen legitimierten Parlament keine Mehrheit gegeben hätte. Auch das ist ein Symptom eines autoritären Umbaus auf der Ebene des Militärs. Aber damit hört es nicht auf. Die Tatsache, dass man letztlich den Versuch, Chinas Industriepolitik nachzuahmen, die Elektrifizierung nachzuahmen, dass das in einer blockierten Transformation geendet ist, dass man jetzt den Rollback erlebt, zum Verbrenner zurück, also dass die Ansprüche des grünen Kapitalismus wieder zurückgenommen werden. Das hat auch damit zu tun, dass der liberale Parlamentarismus aus der Perspektive der besitzenden Klassen im Westen dysfunktional geworden ist. Das ist ein Diskurs, den wir schon lange hatten. Selbst Francis Fukuyama hat schon 2011 in der Financial Times gesagt, US Democracy has little to teach China. Das ist der gleiche, der sagte, liberale Demokratie und Marktwirtschaft ist das Ende der Geschichte. Wirklich bemerkenswerter Moment, damals schon gewesen. Aber das ist jetzt angekommen. Also ein Vertrauensverlust in die Demokratie sowohl von unten als auch von oben. Und damit einhergeht aber auch eine zunehmende Zentralisierung von Entscheidungsfunktionen. Also eine Stärkung der Exekutive, was nicht heißt, es wird aufgehört zu wählen. Also der Neoliberalismus hat die besten Instrumente hervorgebracht. Das allgemeine Wahlrecht mit zentralisierten Entscheidungen und der Entpolitisierung von Wirtschaftspolitik zu verbinden. Aber wir erleben zunehmend Momente der Illiberalisierung. Das fängt an mit Einschränkungen von Freiheitsrechten, ne? Also gerade bei der Palästina-Solidaritätsbewegung, die Lea Reisner, die Bundestagsabgeordnete der Linken, auch als Testfeld beschrieben hat für das, was möglich ist an autoritären Maßnahmen, also Einschränkung des Versammlungsrechts, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit, dann erleben wir eine deutliche Zunahme von Überwachung und Repressionsmaßnahmen, also die letzten Endes auch eine Einschränkung der pluralen Demokratie sind. Also wir haben die Quasi-Abschaffung des Informationsfreiheitsgesetzes, wir haben eine neue Intransparenz, vor allem in der Hochrüstung, also wir wissen gar nicht, was alles gekauft wird, weil es immer zunehmend geheim gehalten wird. Wir haben von der Europäischen Volkspartei die Chatkontrolle durchgesetzt bekommen. Wir haben Protestwellen gegen Kritik in sozialen Medien mit Hausdurchsuchungen. Und wir haben jetzt also die Übersetzung der Trumpschen Anti-Antifa-Konferenz nach Deutschland durchgesetzt durch die Merz-Regierung mit dem Innenministerium von Dobrindt. Wir haben eine willkürliche Verbotepraxis. 59,1% der Berlinerinnen und Berliner entscheiden sich, dass sie die großen Immobilienkonzerne sozialisieren wollen. Und der Bund verhindert jede Umsetzung dieser Politik auf Landesebene. Also das sind wirklich enorme Postliberalisierungsprozesse. Wir haben eine neue Partei- und Berufsverbotepraxis, also den Verfassungstreuecheck in Brandenburg, aber auch die Nichteinstellung von Verfassungsfeinden, also einer rot-grünen Regierung in Rheinland-Pfalz, was sich vermeintlich gegen die AfD richtete, aber wenn man da ins Kleingedruckte guckte, waren da 60 linke Organisationen, einschließlich diverser Strömungen der Linkspartei mit gemeint. Und wir haben eine Rückkehr eines kalten Kriegsdenkens, also indem es Normalität geworden ist, eine nicht konforme Meinung unter Hochverratsverdacht zu stellen. Also eine nicht konforme Meinung als die fünfte Kolonne irgendeines äußeren Staates zu deklarieren und das sogar ohne Belege. Also das meint postliberaler Kapitalismus nach innen und das ist das, auf das wir uns einstellen müssen. Also wir haben es jetzt nicht mehr nur mit einer sozialen Frage zu tun, mit einer Friedensfrage und mit einer Klimafrage, sondern auch mit einer Demokratiefrage. Und da sind natürlich auch Gewerkschaften ganz besonders gefordert, weil sie wesentlich, also die Arbeiterbewegung ja wesentlich gewesen ist in der Demokratisierung des Kapitalismus. Und abschließend dann glaube ich, dass wir vor verschiedensten Alternativen stehen, wo es keine dritten Alternativen gibt. Entweder wir orientieren auf gemeinsame Sicherheit oder wir bekommen ein Wettrüsten und gesteigerte Kriegsgefahr. Entweder orientieren wir auf einen kooperativen Multilateralismus, oder wir werden in eine Welt der konfliktiven Bipolarität und Unipolarität rutschen. Entweder orientieren wir auf internationalistische Völkerverständigung oder das gesellschaftliche Klima wird weiter nationalistisch verengt und vergiftet. Entweder bekommen wir eine Minimierung oder eine Eskalation der Risiken der neuen multipolaren Welt. Also die gesamten Kriegstechnologien, Drohnen, unbemannte Waffensysteme, KI, wenn das nicht reguliert wird, multilateral, dann gute Nacht. Ja? Entweder bekommen wir eine zivile oder eine militarisierte Gesellschaft, in der selbst in FSK 0-Filmen und FSK 6-Filmen die innere Zeitenwende stattfindet, dass da Bundeswehrwerbung stattfindet und dass in Zahnputzvideos für dreijährige Militärhubschrauber durchfliegen. Und das kann man in dem Innere Zeitenwende-Buch nachlesen. Es ist wirklich unglaublich, inwieweit unsere Gesellschaft sich entzivilisiert. Entweder haben wir einen Sozialstaat oder einen Rüstungsstaat. Entweder haben wir eine industrielle Basis oder Deindustrialisierung auf dem Weg, den wir jetzt in die Kriegswirtschaft weitergehen. Entweder haben wir dann starke oder schwache Gewerkschaften. Aber die Entscheidungen stehen jetzt an. Entweder demokratisieren wir dieses Gemeinwesen oder wir rutschen in den autoritären Staatsumbau. Entweder bekommen wir eine demokratische oder eine obrigkeitsstaatliche Kultur. Und entweder gelingt es uns, die Klimakrise einzudämmen oder sie total eskalieren zu lassen. Und welche Folgen das für Krieg und Frieden haben wird, sollte uns allen klar sein. Kurz gesagt, entweder bekommen wir eine sozialistische Entwicklung oder Barbarisierung. Vielen Dank.
Jetzt folgt das Panel zur Thematik, den Frieden sichern, warum es dabei auf die Gewerkschaften ankommt.
Özlem Demirel, Abgeordnete für Die Linke im Europaparlament.
Warum finde ich diese Konferenz so wichtig? Es war kurz nach dem Krieg in der Ukraine. Russland hatte die Ukraine angegriffen und kurz danach wurde die Zeitenwende ausgerufen. Wir hatten eine Situation in Deutschland und in Europa, wo die Friedensbewegung diese Herausforderungen, die auf sie kamen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, nicht bewältigen konnte, wo die Gewerkschaften sich an die Seite eines sozialdemokratischen Kanzler Scholz stellten und 3 Wochen danach in der Bundesrepublik Deutschland die größte neue Aufrüstungswelle, die es bis dato nach dem Zweiten Weltkrieg gab, beschlossen wurde. Es war eine Zeit, in der in den Fernsehprogrammen zum Beispiel der damalige Finanzminister sagte, es ist doch klar, wie wir jetzt diese gigantischen Schulden, damals nur 100 Milliarden Euro, finanzieren sollen. Es ist klar, dass die Beschäftigten einfach mehr arbeiten müssen, dass wir an unserer Produktivitätsschraube drehen müssen und dann das Ganze finanzieren können, damit wir unsere Sicherheit organisieren. Doch dass diese Politik, die eingeleitet wurde in der Bundesrepublik Deutschland, in Europa und weltweit, keine Politik für Sicherheit für die Menschen bedeutet, das lag auf der Hand. Alle Menschen, die politischer waren, wussten, was auf sie zukommt. Aber die Breite der Bevölkerung war verunsichert und wir hatten eine Regierung, die in der Sozialpartnerschaft und in einer konzertierten Aktion mit den Gewerkschaften eine Politik durchsetzen konnten, deren Folgen wir heute sehen. Damals war es schwer in der Öffentlichkeit, über die Frage von Frieden zu diskutieren und alle Menschen, die irgendwie sagten, wir brauchen Frieden und wir müssen auch über die Rolle der NATO in diesem Ukraine-Krieg sprechen, wo sie diffamiert wurden. Heute sehen wir eigentlich, dass die Frage von Frieden keine unwesentliche Frage ist. Heute sehen wir eigentlich, dass es auch viel, viel mehr ist als nur die Frage, wie es in der Ukraine weitergeht. Wenn ich mir allein dieses Jahr anschaue, was angefangen hat mit der Entführung eines venezuelanischen Staatsoberhauptes, dann weitergegangen ist mit dem Verrat an den Kurden in Syrien, dann weitergegangen ist mit einer Auseinandersetzung zwischen Europa und den USA um Grönland, was dann weitergegangen ist mit massiven Repressionen gegenüber Kuba, was dann weitergegangen ist mit einem direkten Krieg im Iran. Und während all das geschah, lief dann der Genozid in Palästina noch weiter. Dann sehen wir, dass die Frage von Krieg und Frieden eine Frage ist, die heute unseren Alltag berührt. Insbesondere der Iran-Krieg hat deutlich gemacht, dass auch ein Krieg weit weg von hier Auswirkungen auf die arbeitende Bevölkerung, auf die Allgemeinheit haben kann mit Preissteigerungen. Dasselbe haben wir im Ukraine-Krieg erlebt. Und es gibt eine Antwort, die man auf diese kriegerische Entwicklung geben kann. Und diese Antwort ist, stoppt diese Bombardierung, stoppt die Kriege. Und niemand, wirklich niemand, wird mit Bomben Demokratie oder Frieden herbeibringen. Es ist entscheidend, dass es eine starke Friedensbewegung dagegen gibt. Wir erleben eine Politik, die massiv auf die Militarisierung der Gesellschaft hinausläuft. Hier in Deutschland, in Europa und weltweit. Eine Politik, die die sozialen Errungenschaften angreift. Eine Politik, die demokratische Rechte angreift. Und wenn Krieg die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln ist, dann ist für uns klar, dass wir jetzt schon anfangen müssen, den Frieden wiederherzustellen und dass wir überhaupt nicht mehr davon reden können, dass es darum geht, den Frieden zu verteidigen, sondern wir sind schon in einer kriegerischen Welt. Es ist so, dass mit der Zeitenwende massive Angriffe gestartet wurden auf Errungenschaften und im Moment sogar der 8-Stunden-Tag für den Menschen gekämpft haben, für den die Arbeiterinnenbewegung gekämpft hat, angegriffen werden soll. Es ist so, dass die sozialen Angriffe im Moment größer sind als die, die wir noch bei der Agenda 2010 erlebt haben. Und selbst die Zeit titelte vor einigen Wochen, dass jeder dritte Euro in der Bundesrepublik Deutschland im bundesdeutschen Haushalt jetzt für Aufrüstung ausgegeben werden müssen. Das hat zur Folge, dass Integrationshelferinnen weggestrichen werden. Das hat zur Folge, dass eine massive Angriffswelle auf alle Menschen erfolgt ist, zum Beispiel bei der Gesundheitsreform. Und das hat zur Folge, dass diese Bundesregierung genau an den Punkten weitermachen möchte. Und wir wissen, dass es diesen kausalen Zusammenhang zwischen Aufrüstung und den sozialen Verwerfungen und den sozialen Angriffen im Moment gibt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir in diesem Jahr die sozialen Proteste voranbringen, diese verknüpfen mit der Realität, dass sie alles, alles, unser gesamtes Leben auf die Kriegstüchtigkeit orientieren wollen. Die Europäische Union und Frau von der Leyen haben beschlossen, dass die europäischen Mitgliedstaaten in den nächsten Jahren bis zu 1.000 Milliarden Euro für Aufrüstung ausgeben sollen, damit sie bereit sind für den Krieg, wenn es einen Angriff gäbe. Und das ist genau der falsche Weg. Diese Aufrüstungsspirale, die wir erleben, werden eben nicht nur dazu führen, dass unser Gesundheitssystem, unser Rentensystem, unser Arbeitsalltag angegriffen wird, sondern es wird auch dazu führen, dass der Krieg immer näher zu uns kommt. Aber wenn ich mir das angucke, was sich bewegt, egal ob in Großbritannien, in Frankreich, in Deutschland, in Italien, dann sehe ich auch, dass sich etwas dagegen formiert. Es ist klar, dass die Arbeiterinnenbewegung die Bewegung ist, die eine Gesellschaft, die eine Produktionsweise wie den Kapitalismus zum Erliegen bringen kann. Die zentrale Frage ist für mich, wie kommen wir mit der Friedensbewegung voran? Und da sage ich an der Stelle, wir können bei der Jugend anknüpfen, die gegen die Wehrpflicht auf die Straße gegangen ist. Und wir können jetzt in diesem Sommer und nach diesem Sommer einen heißen Herbst der Sozialproteste voranbringen. Am 26. September organisieren die Gewerkschaften überall in Deutschland verschiedene landesweite Demonstrationen. Das muss ein Teil dieser Bewegung für den Frieden sein. Und es ist unverzichtbar wichtig, dass die Friedensbewegung dort auftritt und deutlich macht, jeder Panzer, den ihr bezahlt, ist an der anderen Stelle. Jede Schultoilette, die bei uns nicht mehr funktioniert. Und deshalb stehen wir auf. Es ist an der Zeit für eine große Friedensbewegung. Es ist an der Zeit für eine große Arbeiterinnenbewegung in Deutschland. Ich freue mich auf einen heißen Herbst der Sozialproteste. Ich freue mich auf einen Herbst der starken Friedensbewegung in Deutschland. Dankeschön.
Rainer Braun, ehemaliger Leiter des International Peace Büros.
Jetzt will ich versuchen, einige Fragen, die in der Friedensbewegung immer diskutiert werden, zu beantworten. Die erste Frage ist doch, warum ist die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften die wichtigste Bündnispolitik und Gemeinsamkeit der Friedensbewegung? Und ich möchte diese Frage beantworten mit einem Zitat. Alle Räder stehen still, wenn dein Starker Armes will. 1863, Georg Herwegh. Das zeigt doch, dass die, die die Werte produzieren in dieser Gesellschaft, sitzen an den Schalthelmen von Produktions- und Dienstleistungen und sind in der Lage, die Gegenmacht aufzubauen, die wir brauchen, um den Militarismus zu bekämpfen und zu besiegen. Deswegen ist die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften zentral für die Friedensbewegung. Und dieses Zentrale drückt sich natürlich praktisch aus. Heute heißt das, alles zu tun, dass die Sozialproteste gegen das soziale Desaster am 26. September vorher und hinterher größer, eindrucksvoller werden als jemals zuvor in den letzten Jahren. Die Herausforderung, vor der wir stehen, heißt untrennbar die Hochrüstungsfrage, die gesellschaftliche Militarisierungsfrage und die Friedensfrage zu verbinden. Wer Nein zum Sozialabbau sagt, sagt authentisch auch Nein zur Hochrüstung. Beides gehört untrennbar zusammen. Und wer es trennen will, schwächt den gemeinsamen Kampf auf beiden Seiten. Ein Beispiel: 17,4 Millionen Deutsche fehlt das Geld, um nur einen Tag in den Urlaub zu fahren. Ist das nicht erschreckend für eins der reichsten Länder Europas? Soll ich da fortsetzen, wie viele Menschen ab 20. ihres Monats überlegen, ob sie morgens da Brötchen holen gehen können? Das sind ja nicht mehr Hunderttausende, das sind auch Millionen. Und in der gleichen Situation schmeißen wir bis zu 50% des Bundeshaushalts für Rüstung und Schulden, die durch Rüstung entstanden sind, raus. Das bedeutet, diese Herrschenden wollen eine neue Republik. Eine Republik, die unsozial, autoritär, undemokratisch und kriegstreibend ist. Und dem stellen wir uns gemeinsam in den Weg. Das ist die gemeinsame Aufgabe von Friedensbewegung und Gewerkschaften. Deswegen sind Gewerkschaften ein Teil der Friedensbewegung. Deswegen ist Friedensbewegung undenkbar ohne die Gewerkschaften. Und diese Herausforderung, das in gemeinsamen großen Aktionen zu manifestieren, das ist die Herausforderung dieses Herbstes. Denn wir bereiten den Aufstand gegen die soziale Ungerechtigkeiten vor. Die ist alles schwierig. Und ich möchte einen Gedanken der Herausforderung doch nochmal besonders besinnen. Wir werden Frieden in Europa nur erreichen, wenn wir Frieden mit Russland erreichen. Dieser zentralen Herausforderung müssen wir uns stellen. Und wir sind für Frieden mit Russland nicht, weil wir Putin lieben, sondern aus unserem eigenen nationalen Interesse. Frieden mit Russland heißt vernünftige und billige Energie. Frieden mit Russland heißt Kooperation, ökonomische Entwicklung, Handelsaustausch, Kulturaustausch, Wissenschaft und Sportentwicklung, gemeinsame Diskussion kritischer Fragen und heißt gemeinsam handeln für ein friedliches Europa. Ein friedliches Europa gibt es nur mit Russland oder gar nicht. Und dieses ist auch unsere politische Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und ich möchte einen Satz zu den nächsten Schritten sagen. Der erste Satz ist, und der geht, glaube ich, für Friedensbewegung genauso wie für nachdenkliche und kritische Gewerkschaften. Der heißt ganz einfach, raus aus der Blase. Wir müssen Dialog, gesprächsfähig, auch kontrovers aushalten mit der Gesellschaft in der ganzen Breite. Das beginnt in der Familie, geht über den Arbeitsplatz, die Bekannten und Freunde, gesellschaftliche Vereinigungen bis hin zu Partnerinnen und Partnern innerhalb der Gesellschaft. Wenn wir es nicht gelingt, diese traditionellen Blasen zu überwinden, werden wir den Herausforderungen der Kriegsvorbereitung nicht gerecht und können wir nicht die Antworten auf diese Kriegsvorbereitungen treffen. Und diese Antworten heißen in diesem Herbst ganz einfach, alles zu tun, die Sozialproteste am 26.09. groß zu machen. Und ich sage mal für die Friedensbewegung, auch alles zu tun, unsere Forderungen mit in die Aktion hineinzubringen. Es muss verstanden werden, wenn da steht, gegen das soziale Desaster müssen wir daneben das transparent halten, gegen die Hochrüstung, für Abrüstung, Bildung statt Bomben. Diese Verbindung müssen in den Aktionen deutlich werden. Das Zweite ist, wir müssen unsere jungen Kolleginnen und Kollegen unterstützen in ihren Aktivitäten gegen die geplante Wehrpflicht und die Militarisierung von Schulen und Universitäten. Militarisierung ist ein Problem der Gesellschaft geworden. Also muss auch die Gesellschaft darauf antworten. Und das Dritte, alles wird nur gut, wenn es sich auf der Straße manifestiert. Wir müssen am 1. Oktober in Münster dagegen demonstrieren, dass die NATO den Münsteraner Friedenspreis bekommt. Kann man sich einen größeren Schwachsinn vorstellen? Aber so ist herrschende Politik heute. Wir müssen am 2. Oktober die jungen Leute bei dem Jugendfestival in Berlin unterstützen. All das wissend, dass es noch lange nicht reicht, aber wir einen Weg beschreiten zu mehr Aktionen, zu mehr Aktivitäten, zu mehr Handeln. Es bleibt der alte Ausspruch richtig, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. War das nicht jemals wichtiger und deutlicher als heute? Deswegen, wir sehen uns wieder auf den Straßen dieser Republik. Dankeschön.
Ronja Fröhlich, sie ist heute hier für das Bündnis Nein zur Wehrpflicht aus München.
Im Juli 1956 wird in Deutschland die Wehrpflicht wieder eingeführt. Nur wenige Wochen vor dem Beschluss zur Einführung schreibt Bertolt Brecht in einem offenen Brief an den Bundestag, Zitat, gestatten Sie mir, zu der furchteinflößenden Frage einer Wiedereinführung der Wehrpflicht Stellung zu nehmen. Als ich ein junger Mensch war, gab es in Deutschland eine Wehrpflicht und ein Krieg wurde begonnen, der verloren ging. Die Wehrpflicht wurde abgeschafft, aber als Mann erlebte ich, dass sie wieder eingeführt wurde und ein zweiter Krieg wurde begonnen, größer als der erste. Deutschland verlor ihn wieder und gründlicher und die Wehrpflicht wurde wieder abgeschafft. Jetzt an der Schwelle des Alters höre ich, dass die Wehrpflicht zum dritten Mal eingeführt werden soll. Gegen wen ist der dritte Krieg geplant? Gegen Franzosen, gegen Polen, gegen Engländer, gegen Russen? Heute teilt die Mehrheit der Jugend in diesem Land Brechts Sorge vor der Wiedereinführung der Wehrpflicht. Wir wollen nicht im Krieg sterben und an der Waffe ausgebildet werden, andere Menschen zu töten. Und genau wie Brecht damals fragen wir, gegen wen sollen wir in den Krieg ziehen? Für wen und in wessen Interesse wird die Wehrpflicht wieder eingeführt? Verkauft wird uns, es ginge um unser aller Sicherheit, um Verteidigung. Und schon ein kurzer Faktencheck zeigt, dass es Quatsch. Greenpeace hat im Mai diesen Jahres eine Studie rausgebracht, die den militärischen Kräftevergleich zwischen den europäischen NATO-Staaten und Russland zieht. In fast allen Bereichen sind die europäischen NATO-Staaten mindestens um das Dreifache überlegen. Es geht nicht um unser aller Sicherheit, sondern um Angriff. Nicht um Verteidigungsfähigkeit, sondern um Kriegsfähigkeit. Und die Wehrpflicht ist Teil dieser Kriegsvorbereitungen. Ginge es um unsere Sicherheit, könnte und müsste in Deutschland einseitig abgerüstet werden. Und auch wenn uns jeden Tag das Gegenteil erzählt wird, junge Menschen in diesem Land haben bei den Schulstreiks gegen die Wehrpflicht gezeigt, dass sie wissen, dass es nicht um ihre Interessen geht, wenn Manfred Weber im EU-Parlament die Kriegswirtschaft fordert, Markus Söder feststellt, wir rüsten komplett auf und Friedrich Merz erklärt, whatever it takes. Wir wissen, dass es nicht in unserem Interesse ist, wenn Kanzler und Vizekanzler von deutscher Führung und Großmachtambitionen sprechen. Es werden nicht ihre Kinder sein, die am Ende im Krieg sterben. Es werden wir sein. Die Reichen wollen Krieg, die Jugend eine Zukunft. Halte es in diesem Sinne bei den Schulstreiks gegen die Wehrpflicht durch Städte in ganz Deutschland. Unsere Ablehnung der Wehrpflicht geht dabei über die individuelle Perspektive, nicht im Krieg sterben zu wollen, hinaus. Wir wollen nicht nur selber nicht im Krieg sterben. Wir wollen, dass gar keiner im Krieg stirbt. Und dem steht die Wehrpflicht als Teil der Militarisierung der gesamten Gesellschaft fundamental entgegen. Deswegen protestieren wir gegen den Kriegsdienst und für eine Politik, die auf Frieden, Deeskalation und Abrüstung setzt. An vielen Orten protestieren wir genau deswegen als Gewerkschaftsjugend in den Nein zur Wehrpflichtbündnissen für Milliarden für Bildung, bessere Ausbildungsplätze, das Klima und unsere Zukunft statt Milliarden für Krieg. Gegen die Bundeswehr an Schulen und die Rekrutierung Minderjähriger, für die Deutschland international von der UN immer wieder kritisiert wird. Aber warum erzähle ich euch das jetzt auf einer gewerkschaftlichen Friedenskonferenz? Weil der Kampf der Schülerinnen und Schüler gegen den Kriegsdienst und alle Zwangsdienste unmittelbar mit dem notwendigen Kampf der Gewerkschaften gegen Aufrüstung, Kahlschlagpolitik und Demokratieabbau zusammenhängt. Die Kämpfe gehören zusammen, weil mit der Diskussion um die Wehrpflicht auch die Diskussion um andere Zwangsdienste zurück ist. Zwangsdienste, mit denen Jugendliche was zurückgeben sollen, wenn es nach der Bundesregierung geht. Wir fragen, wofür? Klimaziele sind lange gerissen, demokratische Rechte werden immer weiter eingeschränkt, Bildung, Gesundheit und Kultur sind kaputt gespart. Die haben es tatsächlich geschafft, dieses Land für die Interessen von ein paar Superreichen so zu zerstören, dass man in der Schule Angst hat, dass einem wortwörtlich die Decke auf den Kopf fällt, man beim Zustand des Gesundheitssystems Angst haben muss, krank zu werden und keiner in meinem Alter ernsthaft noch mit Rente rechnet und über 80% der Jugendlichen Angst vor Krieg haben. Ersatzdienste zur Wehrpflicht bedeuten für uns eine Einschränkung unserer Selbstbestimmung und das bei geringer Vergütung und ohne, dass damit die Unterbesetzung mit ausgebildeten Fachkräften im sozialen und Gesundheitsbereich gelöst würde. Wir lassen uns nicht als billige Arbeitskräfte und als Lohndrücker gegen unsere Kolleginnen und Kollegen ausspielen. In einer Gesellschaft, in der alles nach und nach dem Krieg untergeordnet wird, gibt es aber mehr, was uns eint. Die Kehrseite der Militarisierung ist die Kahlschlagpolitik. Renten werden gekürzt, an Bildung gespart, Schulen bröckeln, Hörsäle stürzen ein, Krankenhäuser werden zu Lazaretten umgerüstet. Reallöhne sinken, während die Rendite bei Rheinmetall und Co. steigen. Wer dagegen kämpfen will, kann über die Kriegsvorbereitung nicht schweigen. Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Unser Protest gegen die Wehrpflicht, die Militarisierung und sozialen Kahlschlag und für die Interessen der Jugend richtet sich gegen diese Regierung, gegen BlackRock-Merz, die Quanz und Klattens in diesem Land, die auf unsere Kosten ihre Profite machen. Und wir bekommen zu spüren, dass unser Protest dieser Regierung nicht gefällt, wenn Friedrich Merz am laufenden Band arbeitende Menschen in diesem Land als faul beschimpft, werden Schülerinnen, die dem Kanzler vorschlagen, selber an der Ostfront zu sterben oder Eier zu lecken, mit Anzeigen bedroht, eingeschüchtert oder wie beim Schulstreik am 5. März in München von der Polizei vom Streik zurück in die Schule gefahren. Heute ist es die Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit der Schülerinnen und Schüler, die eingeschränkt wird, morgen die der Gewerkschaften und im Betrieb. Das merken wir in Ansätzen schon heute an der Einführung von Regelabfragen im öffentlichen Dienst. Heute sind es die Schulstreiks, die verboten und verprügelt werden, morgen unser Streikrecht, das angegriffen und uns genommen wird. Es kann nur eine Antwort von uns darauf geben: gemeinsam kämpfen gegen Militarisierung, Kahlschlagpolitik und Demokratieabbau. Also packen wir es gemeinsam an. Lasst uns gemeinsam auf der Straße kämpfen. Vielen Dank.
Und nun ein weiterer Beitrag zum Protest gegen die Militarisierung von Schule und Hochschule.
Die Kriegstüchtigkeit in allen Bereichen des Lebens wird sie diskutiert und auch ausgeführt. So, und die Jugend spielt dabei eine besondere Rolle. Ob in der Rüstungsproduktion, als Personal in den Krankenhäusern oder als Soldatinnen in den Schützengräben. Aber sie wehrt sich auch. Erstmal ein Vortrag von Nicole Golke. Sie ist im Bundestag für die Linke und Sprecherin für Bildung und Wissenschaft.
Liebe Freundinnen und Freunde, wir erleben gerade die größte Militarisierung der Gesellschaft nach außen und eben auch nach innen seit Bestehen der Bundesrepublik. Und wir erleben eben auch die massive Militarisierung von Bildung und Wissenschaft. Denn klar, wer kriegstüchtig nach außen sein will, wer die eigenen geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen zur Not eben auch mit der Waffe durchsetzen will, der braucht dafür die Menschen und der braucht dafür auch ihre Köpfe. Er muss eben dafür auch die notwendige Zustimmung innerhalb der Gesellschaft herstellen. Er braucht Menschen, die möglichst wenig nachfragen, wenig Kritik üben. Und er braucht junge Menschen als Nachwuchs für das Militär. Er braucht außerdem die neuesten Waffensysteme und die technologische Überlegenheit. Und er braucht auch die ideologische Unterstützung für diese aggressive Form der Außenpolitik und für die Kriege, die es eben in Zukunft zu führen gilt. Kurz, er braucht das Bildungs- und das Wissenschaftssystem unserer Gesellschaft. Und das, genau das ist der Grund, warum die Militarisierung so tief eingreift in das, was eigentlich die schützenswertesten, die friedensorientiertesten und die demokratischsten Institutionen überhaupt sein sollten in dieser Gesellschaft, nämlich die Schulen und die Hochschulen. Jugendoffiziere im Unterricht und auf Ausbildungsmessen, Rüstungsforschung an Hochschulen und in wissenschaftlichen Einrichtungen, das ist in den letzten Jahren immer mehr zum Alltag geworden. Und wenn wir uns anschauen, was hier in Bayern mit dem Bundeswehrgesetz zum Beispiel schon auf den Weg gebracht wurde und was jetzt ja in mehreren Bundesländern geplant ist, was die Bundesregierung, vor allem das Verteidigungs-, aber auch das Forschungs- und das Bildungsministerium planen und machen, dann ist die Zielrichtung klar. Es geht wirklich um die Durchdringung und wirklich um die regelrechte Verschmelzung unseres Bildungs- und Wissenschaftssystems mit den außenpolitischen Zielen dieser Regierung, mit der Bundeswehr und mit der Rüstungsindustrie. Ich mache im Quartal als Abgeordnete die Abfrage an die Bundesregierung zu den bisherigen und neu geplanten Auftritten der Jugendoffiziere an Schulen und auf Ausbildungsmessen. Und in fast allen Bundesländern lagen die Zahlen der Bundeswehrauftritte im zweiten Quartal 2026, also in diesem Jahr, schon bei zwei Dritteln bis fast ganz an der Gesamtzahl von 2025. Das heißt, die Zielrichtung ist völlig klar. Es geht um die immer weitere Zunahme an Werbe- und Rekrutierungsmaßnahmen unter jungen und jugendlichen Menschen. Und auch wenn Sie das nicht so nennen, das Verteidigungsministerium, die Regierung sagen ja immer, das sind reine Informationsveranstaltungen. Es handelt sich hier nur um Aufklärung und keineswegs um Rekrutierung. Aber natürlich flankieren diese Auftritte an den Schulen das, was Schwarz-Rot mit dem Wehrdienstmodernisierungsgesetz im Dezember des letzten Jahres beschlossen hat, die massive Steigerung von Soldatinnen und von Soldaten. Und diese Bereitschaft soll eben schon im frühen Alter und an den Schulen hergestellt werden. Und die Liste dessen, was die Regierungen in Bund und Ländern für die Militarisierung von Bildung und Wissenschaft auf den Weg bringen, ist lang. Das sind die schon genannten Jugendoffiziere in Schulen und auf Ausbildungsmessen. Das sind aber natürlich auch Hochglanzmaterialien der Bundeswehr für den Unterricht, für Ferienfreizeiten. Die Bundeswehr organisiert die Ferienfreizeiten. Und auch nicht zu vergessen, was die Bundeswehr mittlerweile an Auftritten macht, um sich genau an die junge Zielgruppe auch außerhalb des schulischen Raums zu richten. Angebote für Freizeitheime, für Jugendclubs, coole TikTok- und Twitch-Reels oder Influencer, die das Image der Bundeswehr aufpolieren sollen. Es gibt außerdem gesetzliche Kooperationsvereinbarungen, wie sie Bayern als erstes Bundesland auf den Weg gebracht hat, zwischen der Bundeswehr und den Schulbehörden oder den Hochschulleitungen. Und da sind natürlich die Aufträge der Rüstungsindustrie und aus dem Verteidigungsministerium, die den unterfinanzierten Hochschulen, die in den letzten 30 Jahren neoliberaler Umbau quasi an den Rand überhaupt gebracht wurden, überhaupt noch arbeiten zu können, die jetzt sozusagen den unterfinanzierten Hochschulen als Drittmittelgeber finanziell unter die Arme greifen sollen. Und da ist all das, was die Regierung jetzt schon, und wir haben ja noch keine akute Kriegssituation für Deutschland, da ist all das, wo die Regierung jetzt schon bereit ist, sich an Regeln, die mal vereinbart wurden in der Bundesrepublik, hinwegzusetzen. Ich sag's mal, an rechtlich und auch moralischen Vorgaben für den zivilen Charakter unserer Bildung und unserer Wissenschaft. Sie missachten zum Beispiel die von Deutschland 1992 unterzeichnete UN-Kinderrechtskonvention und den Straight 18 Standard, der eben besagt, dass man keine Minderjährigen, keine unter 18-Jährigen rekrutieren soll. Die Bundeswehr hat aber mit 3.100 minderjährigen Rekruten im letzten Jahr einen neuen traurigen Rekord aufgestellt. Sie umgehen den Beutelsbacher Konsens, der seit 1976 als didaktischer Kodex in der politischen Bildung und in unseren Bildungseinrichtungen gilt, der definiert, dass Schülerinnen und Schüler nicht überwältigt werden dürfen, der definiert, dass es ein Kontroversitätsgebot gibt und der die Schülerorientierung definiert. Alles drei Dinge, die natürlich nicht von einem uniformierten und geschulten Offizier in einer hierarchischen Unterrichtssituation und ohne Beteiligung einer zweiten und kritischen Sichtweise, wie zum Beispiel von einem Kriegsdienstverweigerer, herstellbar sind. Und drittens, sie unterlaufen existierende Zivilklauseln, die sich einzelne Hochschulen oder Vollversammlungen von Studierenden oder auch Landeshochschulgesetze gegeben haben und die in der schärfsten Form jegliche Forschung für nicht-zivile Zwecke untersagen, die aber in jedem Fall Selbstverpflichtungen darstellen zu Transparenz oder eben die Einbeziehung von der hochschulischen Statusgruppen festlegen. Auch das wird gezielt unterlaufen und umgangen. Und ehrlich gesagt, ich will mir nicht vorstellen, was Sie bereit sind, an rechtlichen Standards über Bord zu werfen, wenn es auch hier irgendwann mal zu sowas wie einem kriegerischen Ernstfall kommen sollte. Weil das alles, was wir jetzt erleben, passiert ja in Friedenszeiten. Liebe Freundinnen und Freunde, die Militarisierung unserer Gesellschaft nach außen und nach innen ist in vollem Gang und immer mehr Menschen verstehen auch, dass hier weder irgendwelche demokratischen Werte verteidigt werden, wie das bei der Ausrufung der sogenannten Zeitenwende proklamiert wurde, noch dass das, was hier passiert, ein Beitrag zur Freiheit gegen ausländische Despoten ist, sondern es ist das Gegenteil. Und am Bildungs- und Wissenschaftsbereich sehen wir es ganz genau. Es ist Pflicht, es ist Zwang, es ist die Einschränkung von Grundrechten, es ist der Abbau von Freiheiten und es ist vor allem auch Repression gegen die, die anderer Meinung sind und sich dagegen zur Wehr setzen. Die Zeitenwende dient als Begründung, um den Sozialstaat zu zerhäckseln und die erkämpften Rechte der ArbeiterInnenbewegung zu zerstören. und sie dient dazu, Demokratie abzubauen auf den Straßen, im Betrieb und eben auch in Schule und Hochschule. Die Zeitenwende ist nicht das Instrument zur Bekämpfung autoritärer Despoten in der Welt, sondern es ist die Zwillingsschwester der autoritären Wende im eigenen Land. Und diese Politik von Aufrüstung und Militarisierung, diese Politik zu Lasten des Sozialstaats und individueller Freiheitsrechte ist genau das, was dem weiteren Wachstum der AfD auch den Boden bereiten wird. Die Wehrhaftigkeit der Demokratie bemisst sich eben nicht an militärischer Stärke, sondern an gesellschaftlicher Resilienz durch soziale Teilhabe und durch Demokratisierung. Also müssen wir genau das verteidigen, wo sie auch hergestellt werden kann. Wir müssen um eine Bildung und Wissenschaft kämpfen, als Räume der Mündigkeit, als Räume des Friedens und als Räume des zivilen Lebens und der Demokratie. Dafür sind wir da. Ich freue mich sehr, dass wir darüber jetzt diskutieren können. Vielen Dank.
Zum Abschluss ein Lied, das ursprünglich von dem viel zu früh verstorbenen Amazon-Betriebsrat Christian Grayling im Kampf um einen Tarifvertrag geschrieben wurde. Die Zuversicht, die er hier versprüht in dem Lied, die brauchen wir auch in der Friedensbewegung. Für euch habe ich es umgeschrieben. Ihr könnt über uns lachen, ihr könnt uns ignorieren. Diffamiert, verspottet uns, ihr könnt uns denunzieren, könnt weiter fleißig meckern und ihr könnt uns auch beschimpfen und über alles, was wir machen, ruhig die Nase rümpfen. Ihr könnt der Propaganda trauen, das Feindbild neu beleben, fürs Vaterland schon wieder mal das letzte Hemd hergeben. Ihr könnt ja ruhig hoffen, Kriegskredite würden's richten. Doch wir sag's euch ganz offen, eines, das könnt ihr mitnichten. Ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag von unserem Widerstand. Da bringt ihr uns nicht ab, ihr könnt uns nicht dran hindern, gegen Krieg zu streiten. Ihr könnt das Rad zurück nicht drehen, wir wenden eure Zeiten. Ganz egal, was ihr auch tut, ihr zieht uns nicht nach unten, wir stehen unseren Marsch durch, egal auch wie viel Runden. Vielleicht könnt ihr uns bremsen, doch ihr haltet uns nicht auf. Und wenn ihr meint, wir können nicht mehr, legen wir noch einen drauf. Wir sind noch lange nicht am Ende, haben noch so viel Ideen. Der Weg des Widerstands, wir werden ihn weitergehen. Und ist die Nacht am dunkelsten, dann kommt bald der Tag, an dem ein Ziel uns winkt, weltweiter Abrüstungsvertrag. Denn ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag von unserem Widerstand. Da bringt ihr uns nicht ab, ihr könnt uns nicht dran hindern, gegen Krieg zu streiten. Ihr könnt das Rad zurück nicht drehen, wir wenden eure Zeiten.
Dies waren Auszüge von der 4. Gewerkschaftskonferenz für den Frieden am 24. und 25. Juli in Würzburg, organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Kooperation mit der IG Metall Würzburg.